wollen miterleben, wie so eine lange Brücke, unter der normalerweise die S-Bahn fährt, zurückgebaut wird. Sie müssen sich noch gedulden. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Geplant ist, in den kommenden Tagen und Nächten durchzuarbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, dauern die Arbeiten bis zum 25. April. 3 Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Arbeitsplätze zunächst bis 2029 erhalten. Felix Moniak, RBB 24.
Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, sagte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Die Einigung sieht eine Standortgarantie bis 2032 vor. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist die Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24 Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich weiter. Die chinesische Regierung hat mitgeteilt, dass sie die Einfuhrzölle auf Waren aus den Vereinigten Staaten ein weiteres Mal anhebt. Ab morgen werden 125% fällig, bisher waren es 84%. China reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung der USA. Aus Peking Benjamin Eisel.
Chinas Führung hatte mehrfach klargemacht, dass sie dem Druck der USA nicht nachgeben werde. Die Regierung in Peking wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, so der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian heute. Nach jüngsten Angaben aus dem Weißen Haus in Washington liegen die Zusatzzölle für Einfuhren aus China nun bei 145%. Sollten die USA ihre Zölle noch weiter erhöhen, werde China dies ab sofort ignorieren, heißt es in einer Mitteilung des Staatsrats. Beim derzeitigen Zollniveau gäbe es keine Marktakzeptanz für US-Produkte in China mehr.
Der Bundesrat dringt darauf, die Jagd auf Wölfe zu erlauben. Auf Initiative unter anderem von Brandenburg fordert er die Bundesregierung auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Damit sollen Angriffe auf Weide- und Nutztiere verringert werden. Im neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag ist bereits vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. Naturschutzorganisationen kritisieren das. Sie verweisen darauf, dass sogenannte Problemwölfe schon jetzt gejagt werden dürfen. Mehr als 220.000 Menschen in Berlin und Brandenburg waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB 24 vorliegen. Damit war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Dabei ist die Zahl der Menschen in Brandenburg höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus. Dafür wurden 2024 in Berlin und Brandenburg 950 Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren befragt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur etwas Sonne und vereinzelt schwache Schauer möglich, vor allem in der Nordosthälfte. Aktuell sind es in Berlin 11 Grad, in Angermünde 9 und in Jüterbock 13. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es, ich zitiere, groß angelegter Sozialleistungsmissbrauch im Inland sowie durch im Ausland lebende Menschen muss beendet werden. Zitat Ende. Und man möchte das durch einen, wie soll ich sagen, Datennetzwerk zwischen den verschiedenen Behörden erreichen, also vom Finanzamt bis zum Jobcenter, bis zu den Krankenkassen. Das weiß man nicht, ob die Krankenkassen drin sind. Genau, also mindestens mal die Behörden. Und einem solchen groß angelegten Sozialbetrug in Berlin mit Verbindung nach Polen ist unserer Redaktion RBB24 Recherche auf die Spur gekommen. Es geht um ein Abzocken der Jobcenter und Krankenkassen über Scheinfirmen. Adrian Batocher von RBB24 hat im Gespräch vorhin mal erklärt, wie dieser organisierte Sozialbetrug in Millionenhöhe funktioniert.
Naja, das Prinzip ist einfach, simpel. Kriminelle gründen Scheinfirmen oder übernehmen überschuldete Unternehmen. Als Geschäftsführer setzen sie Strohmänner ein, oft sind es obdachlose Männer aus Osteuropa. Und dann melden sie über diese Unternehmen angebliche Mitarbeiter bei den Krankenkassen an mit gefälschten Arbeitsverträgen. Das ist wichtig. Beiträge werden natürlich nicht bezahlt. Die Leute arbeiten gar nicht, leben dann im Ausland, haben aber trotzdem Anspruch auf Sozialleistungen hier in Deutschland, etwa auf Kranken- oder Arbeitslosengeld. Die Krankenkassen, das sind ja die Einzugsstellen für Sozialversicherung, reagieren aber erst nach Monaten oder, wie wir recherchiert haben, manchmal auch nach Jahren. Es sind organisierte kriminelle Netzwerke, die das machen und es geht, wie du sagtest, um Millionen, ja.
Wie seid ihr auf dieses System gestoßen?
Naja, wir haben den Fall einer Berliner Immobilienfirma recherchiert, hochverschuldet, kein echter Betrieb. 2019 wurde sie an einen polnischen Strohmann übergeben, der kurz darauf verschwand. Danach meldete die Firma bzw. die Hinterleute dieser Firma bei 9 Krankenkassen 40 Beschäftigte an. Also sie bezahlten alle keine Beiträge. Und das ging jahrelang. Wir haben uns dann natürlich gefragt, warum die das überhaupt machen. Inzwischen, das haben wir dann recherchiert, hat dieses Scheinunternehmen rund 900.000 Schulden bei den Krankenkassen und die Scheinarbeitnehmer, aber auch der Scheinarbeitgeber hatten offensichtlich jahrelang Anspruch auf Sozialleistungen.
Warum wird das nicht kontrolliert?
Die Krankenkassen dürfen die Angaben von Arbeitgebern nicht anzweifeln. Gesetzlich sind eigene Prüfungen nicht vorgesehen. Wenn also jemand 30 Leute anmeldet, wird es erstmal geglaubt. Wenn keine Beiträge dann kommen, dann gibt es erstmal Mahnungen, Insolvenzandrohungen und das dauert oft über Monate oder eben, wie gesagt, manchmal auch über Jahre. Die Rentenversicherung prüft nur elektronisch. Niemand geht vor Ort und schaut, ob das Unternehmen überhaupt gibt. Und wenn die Unterlagen plausibel gefälscht sind, dann bleibt es alles unentdeckt.
Wie kann denn das in Zukunft verhindert werden? Also was braucht es dafür?
Naja, ich denke, es braucht schlicht einen besseren Informationsaustausch zwischen allen Sozialversicherungsträgern, also Pflege, Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Auch die Finanzämter könnten in irgendeine Form mit einbezogen werden. Ein solcher Datenaustausch, das hattest du ja angedeutet, ist aber nicht wirklich gegeben. Im Koalitionsvertrag gibt es zwar nur den ersten Ansatz dazu, aber ob da die Krankenkassen eingebunden werden, das ist noch lange unklar.
Das sagt Adrian Batocher aus unserer Redaktion RBB24 Recherche. Erst 50, dann 125 und am Ende sogar 145. Sie ahnen es, wovon ich rede. Prozent sind gemeint und die Zölle. Donald Trump überzieht China mit einer Zollkeule. Nach der nächsten Europa gibt der US-Präsident dagegen eine Schonfrist von 90 Tagen. Dieses Hin und Her, Zölle rauf, Zölle runter oder eben später, wirft in der EU die Frage auf, was kommt da noch? In jedem Fall will man vorbereitet sein und die EU-Finanzminister sitzen da heute zusammen und zwar in Warschau. Das Treffen wird beobachtet von unserem Brüsseler Korrespondenten Jakob Mayer.
Auch wenn sich die EU-Ministerinnen und Minister in Warschau im polnischen Armeemuseum versammelt haben, im Zollstreit mit den USA wollen sie abrüsten und einen Handelskrieg auf jeden Fall vermeiden. Mehrere Ressortchefs haben zum Auftakt der Beratungen begrüßt, dass die US-Regierung eine Pause im Zollkonflikt mit dem Rest der Welt, außer mit China, angekündigt hat. Und sie unterstützen die Antwort der EU-Kommission, die ihrerseits ein erstes Paket von Gegenmaßnahmen für 90 Tage aussetzt. Bundesfinanzminister Jörg Kukies spricht von einer sehr starken Reaktion Position der Kommission, die einerseits Verhandlungsbereitschaft signalisiere und andererseits Gegenmaßnahmen weiter nicht ausschließe. Und Cookies erkennt Bewegung in Washington.
Es gibt ja auch klare Signale, dass in den USA die sehr negative Reaktion der Märkte auf die Ankündigung sehr hoher Zölle seitens der USA auch verstanden wird und dass Interesse besteht, eine Einigung herbeizuführen.
Nach Cookies Ansicht wird US-Präsident Donald Trump durch Zölle keines seiner Ziele erreichen. Weder den Handelsüberschuss reduzieren, noch das Defizit abbauen oder Industrie ins Land locken. Der Minister lobt Brüssels Vorschlag, alle Zölle auf Industriegüter auf beiden Seiten des Atlantiks abzuschaffen. Nun gebe es 90 Tage Zeit für Verhandlungen und damit die Hoffnung auf eine Einigung. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Andrzej Domański, fordert, diese Zeit klug zu nutzen. Wir begrüßen die jüngste Entscheidung der US-Regierung, die Verhängung von Zöllen zu verschieben, eine Art Deeskalation, ein erster Schritt in die richtige Richtung, denn Handelskriege kennen keine Gewinner. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis stellt schon jetzt äußerst negative Auswirkungen des Zollstreits auf beiden Seiten des Atlantiks fest, in den USA noch gravierender als in der EU. Nach Dombrovskis Worten bleibt die Lage trotz der jüngsten Wende in Washington sehr unbeständig und unsicher. Er verweist außerdem darauf, dass die USA weiterhin pauschale Zölle von 10% verlangen und noch höhere Aufschläge auf EU-Einfuhren von Stahl, Aluminium und Autos.
From the EU side, we are willing to work with US.
Wir wollen mit den USA konstruktive und für beide Seiten akzeptable Lösungen finden. Wir haben unsere Gegenzölle auch für 90 Tage ausgesetzt. Aber wenn wir keine Bewegung und keinen Willen erkennen, diese Zollpolitik zu beenden, müssen wir unsere Wirtschaft schützen und mit Gegenmaßnahmen kommen. Dafür kommen zum Beispiel Beschränkungen von US-Dienstleistungen in Betracht. In diesem Bereich verzeichnen die USA einen Handelsüberschuss, sind also besonders verwundbar. Die EU könnte etwa Dienstleistungen von US-Digitalkonzernen wie Google, Meta oder Apple mit Abgaben belegen. Eine scharfe Waffe, die allerdings auch Europa selbst treffen könnte, Bundesfinanzminister Cookies.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir keine wirklichen Alternativen haben. Ich habe gestern wieder mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir berichtet haben, dass es schlichtweg keine Cloud-Anbieter, KI-Anbieter von der Skalierung gibt, auf die man ausweichen kann.
Vorerst hofft Europa aber auf Entspannung im Zollstreit. Ein EU-Diplomat erklärt, die Ministerinnen und Minister seien in deutlich besserer Stimmung nach Warschau gekommen, als noch vor wenigen Tagen gedacht.
Soweit unser Korrespondent, der normalerweise in Brüssel ist, jetzt aber aus Warschau berichtet hat, Jakob Meyer. Und jetzt gucken wir nach Brüssel. Dort tagt heute die Ukraine-Kontaktgruppe. Sie berät über weitere Militärhilfen. Da sind Vertreter von mehr als 40 Staaten mit dabei. Und für Deutschland hat ja Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius schon zu Beginn des Treffens gesagt, Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen. Die russischen Attacken gegen das Land gehen kontinuierlich weiter. Sie kommen vor allem aus der Luft, berichtet unser Korrespondent in Kiew, Florian Kellermann.
Der Angriff auf Kryvyi Rih ist ein Beispiel für den Luftterror, den Russland in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich verstärkt hat. Die ukrainische Luftabwehr sei schlicht überfordert, sagt der ukrainische Luftwaffenexperte Valery Romanenko. Die russischen Angriffe sind massierter geworden und sie bestehen aus verschiedenen Komponenten. Vergleichen wir mal. Beim ersten Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 flogen 67 Raketen aus Russland. Jetzt sind es oft über 120 und dazu noch begleitet von 100 bis 200 Kampfdrohnen. Trotzdem gelingt es der Flugabwehr, 90% der Marschflugkörper und 95% der Kampfdrohnen abzuschießen. Daran sind deutsche Flugabwehrsysteme maßgeblich beteiligt, so das System IRIS-T. Doch dann gibt es noch die sogenannten ballistischen Raketen, von denen eine in Kryvyi Rih einschlug. Im Gegensatz zu Marschflugkörpern fliegen sie nicht relativ nahe über der Erdoberfläche. Ballistische Raketen haben eine gekrümmte Flugbahn. Sie steigen erst steil auf, etliche Kilometer in die Höhe, um dann wiederum fast senkrecht auf ihr Ziel herabzustürzen. Experten sagen, dass sich bisher nur das US-amerikanische System Patriot in der Ukraine als wirksam gegen solche Raketen gezeigt habe. Von dem habe die Ukraine aber bei weitem nicht genug, sagt Juri Ignat, Pressesprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte. Nehmen wir einmal nur die Stadt Kryvyi Rih. Sie ist extrem langgestreckt, über 100 Kilometer lang. Eine Batterie Patriot-Raketen kann einige Dutzend Kilometer abdecken. Wir bräuchten also allein für Kryvyi Rih mehrere Batterien. Wir bräuchten sehr viel mehr, als wir haben, um im Norden und Osten einen echten Schutzschild aufbauen zu können, um alle Angriffe auf unsere Zivilbevölkerung abwehren zu können. Dass die Ukraine nicht genug Flugabwehr hat, ist das eine Problem. Das andere: Russland setzt seine ballistischen Raketen heute effektiver ein als früher, sagt der Luftwaffenexperte Romanenko. Diese ballistischen Raketen fliegen jetzt auf einer für sie nicht ganz typischen Flugbahn. Durch den Einbau zusätzlicher Räder und Motoren bekommen sie eine unvorhersehbare Flugbahn. So wird es schwieriger, sie abzufangen. Außerdem schießen die Raketen im Fallen bis zu 6 Attrappen ab, die auch wie ballistische Raketen aussehen sollen. Nur erfahrene Soldaten, die das Patriot-System bedienen, können das echte Ziel von den falschen Zielen unterscheiden. Der Krieg, Materialschlacht und technologischer Wettlauf in einem. Auf beiden Gebieten mitzuhalten, ist für die Ukraine eine Frage von Leben und Tod.
Der Ukraine fehlt es an genügend Luftverteidigung, um russische Angriffe abzuwehren, berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Basketballer von Alba Berlin haben die Euroleague-Saison mit einer weiteren Niederlage in Paris abgeschlossen. Schon vor dem letzten Spiel gestern Abend stand ja fest, dass die Berliner die Saison im höchsten europäischen Wettbewerb deutlich abgeschlagen beenden würden. Der Abschluss im Europapokal soll nun der Beginn eines Endspurts in der Bundesliga werden. Jakob Rüger berichtet.
Die Unzufriedenheit bei Albas Aufbauspieler Jonas Matišek ist spürbar. Die vielen Niederlagen und negativen Erfahrungen in dieser Euroleague Saison haben Spuren hinterlassen.
Wir müssen schon sehr kritisch auch an die Nachbetrachtung der Saison rangehen, warum wir es nicht geschafft haben, eine stärkere Konkurrenz darzustellen, vielleicht auch mehr Spiele enger zu gestalten, um dann auch mehr die Möglichkeit zu haben, halt mal einen Sieg zu klauen.
Der Wille kann den Albatrossen nicht abgesprochen werden, doch es fehlte an Qualität und Tiefe. Das wurde in fast jedem Spiel sichtbar.
Wie so oft, wie fast immer. Alba Berlin kann lange mithalten, auch gegen die europäischen Top-Teams. Aber dann, wenn es eng wird, wenn es drauf ankommt, dann fehlen den Albatrossen die Kräfte.
Ob die Berliner auch in der nächsten Saison im höchsten europäischen Wettbewerb mitspielen dürfen, ist sehr unwahrscheinlich. 1 Million Euro werden als Teilnahmegebühr aufgerufen. Alba hat den kleinsten Etat aller 18 Euroleague-Teams. Dass man dennoch gegen die besten Clubs Europas erfolgreich sein kann, hat der Verein in der Vergangenheit bewiesen. Doch es war bislang eine ungewöhnliche Saison für die erfolgsverwöhnten Berliner.
Mit einem Trainerwechsel, mit personellen Wechseln, so, das ist ja schon sehr untypisch für uns gewesen in den letzten Jahren. Was aber eigentlich im Sportbusiness und auch im Profibusiness, Basketballbusiness halt sehr normal ist. So, das war für uns halt immer eine ziemlich besondere Situation.
Und die Euroleague mit dem engen Spielplan, den vielen Reisen, hatte Einfluss. Alba spielt die bislang schlechteste Bundesligaspielzeit der Vereinsgeschichte und droht die Playoffs zu verpassen. Jonas Matišek ist deshalb froh, dass das Abenteuer Euroleague nun vorbei ist.
Mit dem letzten Spiel jetzt können wir dann unseren Fokus komplett auf die BBL shiften und unsere ganze Energie, physisch sowie mental, auf die BBL richten, und das wird uns auf jeden Fall nochmal einen Push geben für die letzten Wochen.
Der neue Trainer Pedro Calles bekommt mehr Möglichkeiten zu trainieren. Defensive Abstimmung und offensive Entscheidungsfindung sind weiterhin die großen Probleme der Albatrosse. Es fehlt die Konstanz.
Ich glaube, das war dieses Jahr mehr, wie man ja schon noch gemerkt hat, dass wir auch ein paar Probleme hatten. So muss man ja auch nicht drumrummeln oder auch Probleme haben, die wir jetzt versuchen, langsam immer mehr zu fixen gegen Ende der Saison.
Dabei wird nun der Konkurrenzkampf zunehmen. Im großen Euroleague-Kader müssen in der Liga mindestens 3 Spieler zwangsweise auf der Tribüne Platz nehmen. Das Team ist gefordert, soll die bislang frustrierende Saison mit dem anvisierten Ziel Meisterschaftsfinale noch zu einem positiven Ende geführt werden.
Soweit der Bericht von Jakob Rüger, und das war der Sport.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss, herzhaft lecker, mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau an der Baustelle, 20 Minuten Verzögerung. Und in Richtung Dreikwerda staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle, auch hier 20 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwald und Lübbenau ebenfalls Stau an einer Baustelle, 45 Minuten Verzögerung. Vorsicht auf der 115 Dreieck-Nutetal Richtung Dreieck-Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der Verzögerungsspur. Im Stadtverkehr Berlin ist es insgesamt sehr voll. Besonders viel Geduld brauchen Sie auf der Stadtautobahn zwischen Beusselstraße und Schmargendorf in beiden Richtungen. Dann auf der Otto-Suhr-Allee im Schloss Charlottenburg Richtung Spandauer Damm und auf der Nonnendamm-Allee ab Zitadelle in Richtung Haselhorst. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
14.21 Uhr haben wir es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. S-Bahnfahren in Berlin wird ab heute späten Abend noch einmal schwieriger, weil die Stadtstrecke zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof gesperrt wird bis nach Ostern. Noch länger dauert dann der Spaß mit der unterbrochenen Ringbahn. Die gleichnamige Brücke, die wartet jetzt heute noch auf den Bagger. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Eigentlich sollte es am Mittag losgehen. Inzwischen heißt es von der bundeseigenen Autobahn GmbH, die Brücke müsse nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Von der Baustelle Juliane Kowolik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, steht schon bereit. Er soll heute noch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Die 12.000 Tonnen Brückenbauschutt werden dann laut Autobahn GmbH in der Nähe entsorgt. Man gehe davon aus, den Zeitplan einhalten zu können, hieß es heute. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Um das Werk in Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig von 38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn. China legt im Handelsstreit mit den USA nach. Laut Finanzministerium in Peking gelten ab morgen für alle Einfuhren aus den Vereinigten Staaten Zölle in Höhe von 125%. Aus der ARD-Finanzredaktion Stefan Wolf.
Damit lohnen sich US-Produkte für Importeure wirtschaftlich nicht mehr, so die Einschätzung aus Peking. China importiert vor allem Ölsaaten und Getreide, Öl und Gas aus den USA, aber auch viele weitere landwirtschaftliche Produkte, Chemikalien und Medikamente. Alles Produkte übrigens, für die sich die Käufer im Reich der Mitte nun andere, günstigere Lieferanten suchen könnten. Auf der anderen Seite dürfte China auch auf der Suche nach neuen Absatzmärkten sein, da die USA inzwischen Zölle im Umfang von 145% erheben. China exportiert vor allem elektronische Produkte, Maschinen und Textilien in die USA. Fast ein Drittel der in die USA gelieferten Kleidung kommt aus dem Reich der Mitte.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Vilben und Großkreuz liegt ein toter Fuchs auf der Fahrbahn. In Berlin-Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in dessen Wagen eine leblose Frau lag. Nach Angaben der Ermittler ist der 49-Jährige gestern am späten Abend einer Streife aufgefallen, weil er besonders langsam gefahren ist. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, entdeckten sie die Frau im Wagen. Trotz Wiederbelebungsversuchen ist die 57-Jährige später im Krankenhaus gestorben. Die Hintergründe sind unklar. Der Autofahrer wurde festgenommen. Er soll alkoholisiert gewesen sein. Eine Mordkommission ermittelt. Ein neues Online-Portal soll die Menschen in Deutschland besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten. Digitalminister Wissing hat dazu am Vormittag die Webseite naturgefahrenportal.de vorgestellt. Eine Smartphone-App soll es zunächst nicht geben. ARD-Klimaexperte Stefan Hübner.
Das Portal bündele erstmals alle Frühwarnungen für wetterbedingte Naturgefahren in Deutschland, so Minister Wissing. Dazu kämen aktuelle Vorsorge- und Lageinformationen. Entstanden ist das Portal dank der Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden, darunter dem Deutschen Wetterdienst. Denn durch den Klimawandel kommt es immer öfter zu immer stärkeren Extremwetterereignissen. Nicht zuletzt die verheerende Flut im Ahrtal 2021 verdeutliche die Wichtigkeit des neuen Angebots, so Wetterdienstpräsidentin Sarah Jones.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur etwas Sonne, vereinzelt schwache Schauer, vor allem in der Nordosthälfte. Aktuell sind es in Berlin 11 Grad, in Templin 10 und in Treuenbrietzen 13 Grad. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten her Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 14.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Yasin Güler hat vor 2 Jahren einen islamistischen Anschlag überlebt. Nur sehr knapp. Der Attentäter hat in einem Duisburger Fitnessstudio auf mehrere Menschen eingestochen. Für Yasin Güler war es ein langer, qualvoller Weg zurück ins Leben. Gesundheitliche, psychische Folgen auch bleiben. Von persönlicher Rache und politischen Abgrenzungsdiskussionen hält er aber nichts. Im Gegenteil, sein Buch über das Leben nach dem Attentat heißt »Vergeben statt vergessen«. Gelten, warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Rose hat ihn zum Gespräch getroffen.
Vis-à-vis.
Herr Güler, Sie sind persönlich ein Opfer terroristischer Gewalt und waren als solches von der Bundesregierung zur offiziellen Gedenkfeier eingeladen. Was ging Ihnen dort durch den Kopf? Fühlen Sie sich angemessen gesehen?
Naja, ich glaube, dass wir immer noch ein Problem mit der Berichterstattung im Hinblick auf die Opfer haben. Aber es geht auf jeden Fall voran und ich habe mich mit einigen Politikern diesbezüglich ausgetauscht. Und ich glaube schon, dass es auch zum Beispiel ein Fortschritt ist, dass es jetzt einen Bundesbeauftragten für Angelegenheiten von terroristischen Opfern gibt. Darüber hinaus finde ich die Idee, dass man eine Gedenkstunde abhält, sehr, sehr wichtig. Das gibt zum einen den Opfern das Gefühl, dass sie gesehen werden und zum anderen gibt es den Opfern auch die Möglichkeit, sich mit anderen Opfern zu vernetzen und dementsprechend auch neue Perspektiven zu eröffnen. Es gab sehr, sehr viele Menschen an diesem Ort, die noch nicht wirklich mit den Anschlägen abgeschlossen hatten, die noch immer sehr leidgeplagt waren. Mit diesen Menschen konnte ich reden und vielleicht konnte ich ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel aus diesen Gesprächen mitgenommen.
Wie würden Sie denn die Probleme, von denen Sie sprachen, definieren in der Berichterstattung, sagten Sie?
Ich habe das Gefühl, dass immer mehr über die Täter solcher Anschläge berichtet wird, aber kaum über die Opfer. Wenn wir uns zum Beispiel mal meinen Fall anschauen, da ging es ja um den Irfan Dip, der ist 1,5 Wochen vorher durch denselben Mann mit 28 Messerstichen getötet worden. Über den redet keiner mehr. Und ich kann froh sein, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu treten, aber die meisten interessieren sich immer nur für die Täter. Woher kam der Täter? Hat die Integration versagt? Haben die Behörden versagt? Das interessiert jeden, aber keinen interessiert es, was diese Tat mit den Opfern gemacht hat. Wir müssen Brücken zwischen der Gesellschaft und den Opfern bauen, damit die Opfer auch signalisiert bekommen, dass die gesamte Gesellschaft solidarisch hinter diesen Opfern steht und dass es nicht nur darum geht, bestimmte politische Ideologien zu bedienen.
Ich würde jetzt gerne zu Ihrem Buch kommen, das ich gelesen habe. Und als ich mit Lesen begann, da wusste ich, dass es von dem Attentat handelt. Was mir nicht klar war, schon Ihre Biografie bis zu jedem verhängnisvollen Tag strotzt nur so vor Grausamkeiten. Eine schöne Kindheit hatten Sie nicht, oder?
Das kann man so nicht sagen. Also ich hatte schon eine schöne Kindheit. Ich bin auch für all die Erfahrungen sehr, sehr dankbar. Die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und die haben mir auch die Möglichkeit eröffnet, dann auch so mit dem Vorfall umzugehen, wie ich nun einmal mit dem Vorfall umgegangen bin. Ich habe eine super Erziehung bei meiner Mutter zu Hause genossen. Aber natürlich gab es auch viele Schattenseiten in meiner Kindheit. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht belastet und das hat mich nicht stark teilweise auch depressiv gemacht. Aber ich habe all diese Herausforderungen überwunden und bin zu einem noch stärkeren Menschen geworden. Und weil ich zu diesem stärkeren Menschen geworden bin, konnte ich schlussendlich dann auch die Größe aufbringen und diesen Menschen dann am Ende des Tages in diesem Gerichtssaal vergeben.
Ihre Eltern waren getrennt. Zu Ihrem Vater war das Verhältnis eher schwierig. Ihre Mutter hat versucht, das aufrechtzuerhalten. Aber es waren auch zwei unterschiedliche Kulturen. Man hört es auch an Ihrem Namen. Den hat Ihr Vater, glaube ich, ausgewählt.
Das ist aber auch das einzig Türkische an mir. Ich bin deutsch aufgewachsen, bin mit dem Christentum eigentlich auch groß geworden und habe mich eigentlich auch immer damit identifiziert. Man muss halt auch dazu sagen, als Kind hat man ja keine Ahnung von Religion, da hat man keine Ahnung von Identitäten, da ist man einfach Kind. Und im Laufe der Zeit, auch in der Schule, ist mir klar geworden, dass es wichtig ist, sich zu positionieren. Und ich war aufgrund der verschiedenen Kulturen, die ja auch irgendwie Teil meines Lebens waren, immer hin und her gerissen. Und spätestens ab dem Jugendalter fing die Seite meines Vaters dann an, mich zu manipulieren. Das macht natürlich etwas mit einem Kind. Das waren wirklich schwierige Zeiten. Aber die Zeit, als ich mich dann endlich von diesen Menschen getrennt habe, war eine wirklich gute. Ich habe mich dann taufen lassen, ich habe dann wieder zu meinen Wurzeln zurückgefunden. Aber genau deswegen sage ich auch, ich weiß ganz genau, was diese radikalen Ideologien mit einem machen, wenn man ständig in eine Richtung gedrängt wird. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, auch um zu zeigen, das war nicht das erste Mal, dass ich mit diesen radikalen Ideologien konfrontiert worden bin. Deswegen konnte ich auch so gut mit dieser ganzen Situation umgehen.
Am Tag des Attentats vor 2 Jahren verbringen Sie erstmal einen normalen Tag an der Uni. Was studieren Sie?
Ich studiere Geschichte und Germanistik auf Lehramt an der Ruhr-Universität Bochum. Natürlich wurde ich etwas abgehängt. Ich versuche das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Darüber hinaus war ja eigentlich alles gut. Ich war an dem Tag in einer Vorlesung, bin dann ganz normal zurück nach Duisburg gefahren. Normalerweise trainiere ich in Oberhausen, aber an dem Tag wollte ich dann bei dem besagten Fitnessstudio trainieren gehen.
Dann der Moment, der alles veränderte.
Das war der Moment, der alles veränderte. Und dann stand ich da in der Umkleide, zog gerade mein T-Shirt aus und hörte auf einmal Hilfeschreie aus den Duschen. Der Schrei war wirklich markerschütternd. Dementsprechend bin ich dann dorthin geeilt. Ich hatte gar keine Kontrolle über meine Beine. Ich bin einfach gelaufen. Ich wollte helfen. Und auf einmal rannte ich dann einem bärtigen Mann in die Arme. Und ehe ich mich versah, steckte dann das Messer in meiner rechten Flanke. So schnell wie das ging, war das Messer dann auch wieder draußen. Ich blickte an mir herab und sah einfach nur Blut aus einem riesigen Loch an meiner rechten Flanke fließen. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich handeln sollte. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt und habe nach jemandem gesucht, der mir helfen kann. Ich habe es nicht weit geschafft. Ich habe es bis zur Frauenumkleide geschafft. Das waren vielleicht 10 Meter. Bin dann da zu Boden gegangen, weil ich auf dem Weg sehr, sehr viel Blut verloren habe. Und dann bin ich kurz weggenickt. Und kurze Zeit später bin ich dann zum ersten Mal wach geworden und dann kniete ein Mann über mir und drückte mir ein Handtuch auf die Wunde. Dann bin ich auch wieder weggenickt und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass dann der Täter wieder kam, den Mann 2-mal ins Bein gestochen hat. Und was danach passiert ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nochmal wach geworden und dann kam auf einmal eine Frau zu mir, hat mich wachgehalten, hat die ersten lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass sie vom Beruf Sanitäterin war, aber zu dem Zeitpunkt privat dort am Trainieren war. Und das war dann mein Glück. Das war
ihre
ein Schutzengel.
Rettung.
Ja, sie war meine Rettung.
Wie lange mussten Sie dann ins Krankenhaus?
Ich bin dann nach Duisburg eingeliefert worden, habe da ungefähr 4 Wochen gelegen, hatte in der Zeit 4 Operationen. Diese vier Operationen sind nicht wirklich glimpflich verlaufen. Man hat die Ursache der ständigen Blutung, die Ursache der ständigen Magenprobleme nicht entdecken können, hatte mir da schon eine Niere und Teile des Dickdarms entfernt. In der fünften Operation hat man dann schnell gemerkt, dass man der Situation nicht mehr Herr wird. Und dann hat man in der Uniklinik Düsseldorf angerufen. Als dann das grüne Licht kam, haben sie mich direkt in der Narkose noch in den Rettungswagen gepackt und nach Düsseldorf gefahren. Und normalerweise hätte man eine Wippel-OP durchgeführt. Das bedeutet, man entfernt alle lebensunwichtigen Organe. Man hätte mir auch beinahe die Beine entfernt, dann wären mir die Beine amputiert worden und. Dann könnte ich heute nicht so hier sitzen, wie ich gerade hier sitze.
Ich wollte eben sagen, ich bin froh, dass Sie hier...
Ja, ich bin auch froh. Das habe ich vielen fähigen Händen zu verdanken. Der Arzt hat sich gegen die Wippel-OP entschieden, hat gesagt, der Junge ist mir einfach viel zu jung. Und es hat geklappt. Ich verdanke ihm mein Leben. Also ich verdanke ihm diese Qualität des Lebens, die ich heute genießen kann. Ja, und dann war ich insgesamt fast 5 Monate auf der Intensivstation, davon dann nochmal 3 Wochen auf der Normalstation und dann konnte ich endlich wieder mit den ersten Schritten ins Leben laufen.
Wir sind hier ins Studio gelaufen. Schön, dass Sie da sind. Im Vis-à-vis beim RBB 24 Inforadio ist heute Yasin Güler, den ein Islamist vor 2 Jahren mit einem Messer niederstach. Ich finde es wahnsinnig problematisch, sinnloser Gewalt einen Sinn zuzuschreiben. Trotzdem wirken Sie in Ihrem Bericht am glücklichsten in der jüngsten Zeit. Ich habe gelesen, Sie hatten auch schon einmal Selbstmordgedanken. Sie wurden fast ermordet und Ihr Leben stand im Krankenhaus auf der Kippe. Der Tod war Ihnen schon manches Mal nah. Und jetzt diese Lebensfreude. Woher kommt die jetzt?
Zum einen kommt die daher, dass ich natürlich auch dann wieder das Glück hatte, von der Dialyse wegzukommen. Das hat mich enorm befreit. Man muss sich vorstellen, wenn man 3-mal die Woche zur Blutwäsche gehen muss und dann teilweise auch nur mit älteren Menschen, die ihr Leben schon gelebt haben, in diesen Betten liegt, dann macht das einen natürlich als jungen Menschen total betroffen. Zum anderen, der künstliche Darmausgang hat mich natürlich auch stark eingeschränkt und die Rückverlegung hat mich auch befreit. Und dann kam noch dazu, dass ich meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe. Er mit meiner Erkrankung super gut zurechtkam, mich teilweise bis zur Dialyse begleitet hat, mit mir im Dialysebett geschlafen hat, damit ich nicht alleine bin, alle Wege mit mir unternommen hat und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Er hat mich so genommen, wie ich bin, auch mit den ganzen Namen, mit der ganzen Vorgeschichte. Mit ihm konnte ich mich dann auch zum Glück outen. Das hat mich auch sehr befreit. Im Krankenhaus hat mich meine Familie, die dann noch mal kurz zu Gast war, dann endgültig verlassen, als sie erfahren hat, dass ich schwul bin.
Die eine Familie.
Genau. Ich habe ja nur meine Mutter von der anderen Seite. Das war auch ein Befreiungsschlag für mich, weil ich endlich niemandem mehr gefallen musste. Ich war endlich ich. Ich musste mich nicht mehr verstellen. Dann bin ich von der Dialyse weggekommen. Dann habe ich ihm jetzt vor kurzem in Amerika einen Antrag gemacht. Und jetzt werden wir im Juni heiraten. Also ich bin super glücklich. Und das alles wäre nicht passiert, wenn mir dieser schreckliche Anschlag nicht widerfahren wäre.
Haben Sie irgendwo auch aufgrund Ihrer Biografie und was Sie erlebt haben, auch zwischen den 2 Kulturen, haben Sie Verständnis irgendwo für Menschen, die zu Gewalt greifen?
Also ich glaube, dass Wut und Hass viel mit einem Menschen machen können. Aber am Ende des Tages muss man sich bewusst sein, dass dieser Hass einen früher oder später auffrisst. Und das kann nicht die Lösung sein. Ich saß da vor Gericht, habe dem Mann, der mir das angetan hat, in die Augen geblickt und habe nur eine leblose Hülle voller Hass gesehen. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, diesem Hass darfst du nicht erliegen. Du darfst diesen Teufelskreislauf nicht fortsetzen. Und deswegen habe ich ihm vergeben. Das ist eine wichtige Botschaft in meinem Buch. Ich habe ihm vergeben und nicht, weil er diese Vergebung verdient, sondern weil ich diese Vergebung verdiene. Und wenn ich mir nicht selbst vergeben kann, dann kann ich auch nicht heilen. Und ich konnte erst heilen, als ich damit abgeschlossen hatte. Natürlich wird man nie zu 100% mit diesem Fall abschließen. Das ist Teil meiner DNA, das ist Teil meiner Identität. Ich werde das nicht mehr loswerden. Aber ich habe weitestgehend damit abgeschlossen, habe ihm vergeben und das hat eine innere Ruhe in mir ausgelöst, einen inneren Frieden, den ich so noch nie verspürt habe. Deswegen appelliere ich an die Menschen, dass sie vergeben sollen, auch wenn es schwer ist. Denn Vergebung ist der wahre Schlüssel zum vollständigen Frieden.
Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vergeben statt vergelten, warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen. So heißt das Buch von Yasin Güler. Er hat vor 2 Jahren nur knapp ein islamistisches Attentat überlebt. Das Gespräch mit ihm führte Anne-Kathrin Rohhose.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 20 Minuten müssen Sie zusätzlich einplanen. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Wandlitz und Bernau Nord gibt es Stau wegen Reinigungsarbeiten. Hier 20 Minuten Verzögerung. Auf der A13 Richtung Dresden. Baustellenstau zwischen Starkow und Duben. A113 Richtung Berlin. An der Einfahrt Schönefeld Nord gibt es technische Probleme. Die Zufahrt ist nur aus Richtung Altklinike kommend möglich. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
14.14 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Tag. Es gibt mehr als 20 Brücken am Autobahndreieck Funkturm und zu einiger Berühmtheit hat es ja die Ringbahnbrücke gebracht, von der viele bis vor kurzem gar nicht wussten, dass sie so heißt. Der Name könnte bleiben, aber die Brücke wird neu. Aber erst einmal muss die jetzige weg. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
In Berlin-Charlottenburg sind die Abrissarbeiten an der maroden Ringbahnbrücke noch einmal verschoben worden. Erst heute Abend sollen Bagger die ersten kleineren Betonteile herausnehmen. Eigentlich sollte das schon heute Mittag passieren. Wie der Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH Brodel gesagt hat, muss die Brücke vorher nochmal abgestützt werden.
Es gibt keine Bedenken. Für die Bedenken sind unsere Ingenieure da. Die berechnen das und auch die entsprechenden Statikbüros. Und dann gab es einfach nochmal den Hinweis, heute sehr früh, es wäre sehr gut. Wir müssten gucken, dass wir hier nochmal zur Sicherheit eine entsprechende statische Abstützung machen.
Der Sprecher der bundeseigenen Autobahngesellschaft, Ralf Brodel. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Um welche Arten von Straftaten es sich handelt und was der Hintergrund der Entwicklung ist, das erfahren Sie nach den Nachrichten in einem Interview mit unserem landespolitischen Korrespondenten für Brandenburg. Der Bundesrat fordert, dass Wölfe in Deutschland leichter abgeschossen werden dürfen. Wegen größerer Wolfsbestände in ländlichen Regionen gäbe es dringenden Handlungsbedarf, heißt es in einer Entschließung. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Wölfe sollen leichter getötet werden können, wenn sie erhebliche Schäden anrichten und zum Problem in einer Region werden. Die Bundesländer wünschen sich für entsprechende Genehmigungen mehr Rechtssicherheit. Die gibt es, wenn der abgesenkte Schutzstatus für den Wolf in europäisches und deutsches Recht umgesetzt wird. Dass das schnell passiert, darauf haben die Bundesländer heute gedrängt. Bei der wahrscheinlich künftigen Bundesregierung aus Union und SPD ist der Wunsch der Länder schon angekommen. Im Koalitionsvertrag haben die Parteien sich zum Ziel gesetzt, dass die neue Einstufung unverzüglich in das Bundesnaturschutzgesetz eingearbeitet und der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden soll.
Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit diesem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Die US-Regierung hat ihren Sondergesandten Witkow nach Russland geschickt. Ein Kreml-Sprecher bestätigte, dass Witkow heute in St. Petersburg gelandet ist. Offenbar ist ein Treffen mit Präsident Putin geplant. Für das ARD-Studio Moskau Jürgen Buch.
Unklar ist, welche Themen Witkow in Russland besprechen will. Von russischer Seite gibt es in letzter Zeit immer wieder Forderungen nach einer weiteren Normalisierung der Beziehungen zu den USA. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat das erst heute wieder in einer Rede gefordert. Er hat unter anderem erneut vorgeschlagen, die Sanktionen gegen Aeroflot aufzuheben und wieder Flüge zwischen Russland und den USA zuzulassen. Der Besuch von Steven Witkoff fällt in eine Reihe von Treffen zwischen Vertretern der USA und Russlands. Gestern hatten Delegationen beider Länder im türkischen Istanbul über die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen gesprochen. Und in der vergangenen Woche war der russische Sondergesandte Kirill Dmitriev in die USA gereist.
Mehr 220.000 Menschen in Berlin und Brandenburg waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB24 vorliegen. Damit war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Dabei ist die Zahl der Menschen in Brandenburg höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus. Dafür wurden 2024 in Berlin und Brandenburg 950 Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren befragt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur etwas Sonne und vereinzelt schwache Schauer, vor allem in der Nordosthälfte. Aktuell in Berlin 11 Grad, in Eberswalde 10 und in Senftenberg 15 Grad. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Süden Schauer oder kurze Gewitter, maximal 24 Grad. Die Zeit 14.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. 2024 war ein sogenanntes Superwahljahr. Und in solchen Wahljahren wird immer wieder beobachtet, dass es einen Anstieg an politisch motivierten Straftaten gibt. So war es auch in Brandenburg 2024. Nur der Anstieg in Brandenburg, der ist enorm. Wenn man sich die Statistik der Polizei anschaut, die Innenministerin hat heute diese Zahlen vorgelegt. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion sagte vorhin im Gespräch dazu Folgendes.
Ja, es liegt eine Rekordzahl vor bei den politisch motivierten Straftaten tatsächlich. Also so wie die Polizei zählt, das macht sie seit 2001 und seitdem war die Gesamtzahl noch nie so hoch wie letztes Jahr. Also wir sprechen da von knapp 6.800 Taten insgesamt letztes Jahr. Das ist dann auch nochmal ein enormer Anstieg im Vergleich zum Jahr davor, 23. Da waren es etwa 4.000 Straftaten und das sind zu einem großen Anteil Taten im Zusammenhang, du hast es gesagt, zu den vielen Wahlen. In Brandenburg gab es ja mit der Landtagswahl dann ja auch noch mal mehr Wahlkampf für die Parteien und auch für die Bürger, mehr abzustimmen als etwa zum Beispiel in Berlin.
Was sind das im Wahljahr für Straftaten?
Gott sei Dank solche, die sich zur großen Zahl auf Dinge, also auf Sachen richtet und nicht auf Menschen. Aber leider nicht nur Innenministerin Katrin Lange hat das heute so auch formuliert.
Da geht es darum, dass eben zum einen Plakate beschädigt wurden, dass es aber eben auch Angriffe auf Mandats- und Amtsträger oder Wahlhelfer gibt. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, unabhängig von dem Wahljahr oder nicht. Wir haben ja irgendwann wieder Wahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung, die politische Auseinandersetzung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
Ja, also wir sprechen von dem typischen Bärtchenanmalen auf den Plakaten, aber Polizei und Innenministerin sind eben auch besorgt, weil die Zahl der Gewalttaten tatsächlich im politisch motivierten Bereich auch zugenommen hat. 225 solcher Gewalttaten letztes Jahr, davor waren es 174. Wir haben ja letztes Jahr da auch teilweise erschreckend brutale Angriffe auch bundesweit gesehen auf Mandatsträger, auf Politiker, auf Wahlkämpfer. Das bewegt sich Gott sei Dank in Brandenburg auf einem ganz niedrigen Niveau. Zwei solcher Angriffe sind natürlich zwei zu viel, aber die Innenministerin sagt auch, rein faktisch bedeutet das am Ende, dass man dann trotz der großen Zahlen sein politisches Engagement doch relativ sicher in Brandenburg verfolgen kann auch.
Welche Details hast du noch zu den Gewalttaten?
Ja, wichtig ganz sicher dabei, wo die Schwerpunkte liegen und das sind ganz klar die rechtsmotivierten Straftaten. Insgesamt machen die mehr als die Hälfte aller Taten aus und auch gut die Hälfte der Gewalttaten der politisch Motivierten ist rechtsmotiviert. Das waren 113 Gewalttaten letztes Jahr, 51 waren es von links letztes Jahr. Und wenn wir nochmal gucken bei den Straftaten insgesamt, wovon sprechen wir da eigentlich? Die meisten Taten, das sind sogenannte Propagandadelikte, wiederum auch da die Rechtsmotivierten weit vorne und Propagandadelikte, das heißt also verbotenes Propagandamaterial wird da verbreitet oder es werden Kennzeichen verwendet oder zur Schau getragen auf T-Shirts zum Beispiel, die verboten sind und danach reihen sich dann in diese Top 4 der meist begangenen Taten nach der Propaganda dann noch die Sachbeschädigung ein, die Beleidigung und die Volksverhetzung.
Welche Rolle haben denn 2024 Terrorstraftaten in Brandenburg gespielt?
Na, also Brandenburg ist kein Terror-Hotspot. Das war dem Polizeipräsidenten Oliver Stöppin hier heute wichtig zu vermitteln. Wir erinnern uns, im Oktober hat es aber trotzdem eine Festnahme gegeben eines Libyers, der einen Anschlag vorbereitet haben sollte auf eine israelische Botschaft. Da hat sich der Verdacht wohl nicht erhärtet. Stöppin sagt das so.
Wir reden hier im einstelligen Bereich. Hinzuweisen ist ganz deutlich, dass es hier eben nicht zwangsläufig um Anschlagsplanung oder Ähnliches geht, sondern auch die Finanzierung terroristischer Organisationen kann eine solche Straftat sein.
Also wenig Fälle. Ihr eher Entwarnung.
Kürzlich hat ja die Brandenburger Beratungsstelle Opferperspektive von einem Höchststand an rechtsextrem, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten gesprochen. Und da war von einer Rückkehr der sogenannten Baseballschlägerjahre, also der Anfang der 90er Jahre, die Rede. Wie findet sich das jetzt in der polizeilichen Statistik für 2024 wieder?
Na, wir haben ja eben schon den Schwerpunkt benannt und dazu gibt es auch den Hinweis, dass die Kriminalisten tatsächlich ähnliche Jugendgruppen tatsächlich auch intensiv beobachten, wie solche in den Baseballschlägerjahren in den 90er Jahren intensiv beobachten, auch wenn sie nicht so groß sind. Andere Experten haben auch schon beschrieben, dass da auch teilweise das gleiche Outfit benutzt wird, also Bomberjacke, Stiefel, Glatze. Das sind oft sehr, sehr junge Täter. Gibt Stöppin noch weitere Beobachtungen zu Protokoll und solche, die leicht auch dann, wo die Gewalthemmschwelle sehr niedrig steckt und die sich dann eben oft über das Internet, das ist dann wiederum neu, organisieren tatsächlich auch in dem Wissen aus den vergangenen Jahren, dass man eben mit eher festen Organisationsstrukturen, wie das früher in den 90er Jahren ja schon der Fall war, dann eben auch sehr viel mehr Angriffsfläche für die Sicherheitsbehörden bietet. Und da ist man dann heute einfach auf Täterschaft sehr flexibler aufgestellt, was es für die Polizei sehr viel schwieriger macht, diese Leute zu beobachten und zu bekämpfen.
Das war Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion. Schätzungsweise 400.000 Menschen in Deutschland haben Parkinson. Für die Krankheit gibt es bisher keine Heilung. Aber die Forschung gibt Hoffnung auf Fortschritte in der Therapie. Am heutigen Welt-Parkinson-Tag berichtet rbb-Gesundreporterin Lucia Henrizi darüber.
Parkinson zerstört die Fähigkeit des Gehirns, bestimmte Nerven zu lenken, vor allem die für Muskelsteuerung zuständigen. So kommt es einerseits zum typischen Zittern, andererseits zu quasi erstarrten Muskeln, zum Beispiel im Gesicht. Zentrale Ursache dafür ist, dass dopaminproduzierende Gehirnzellen absterben. Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff für die Steuerung von Bewegungen. Ursprüngliche Therapien setzten darauf, Dopamin zu ersetzen. Neue Forschung sucht nach Wegen, die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen und setzt dafür an fehlkonstruierten Eiweißen an, den Alpha-Synuklein, sagt Professor Dr. Katrin Brockmann, Leiterin der Parkinson-Ambulanz am Uniklinikum Tübingen und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Parkinson.
Wenn das sozusagen von Nervenzelle zu Nervenzelle weiterläuft, immer wieder neue Nervenzellen auch zu einer Fehlfunktion und schlussendlich auch zum Absterben führen lässt, eben auch Nervenzellen, die primär gar nicht mit dem Dopamin zu tun haben, sondern eben auch andere Nervenzellen. Das ist sozusagen dann der zweite Anteil der Erkrankung. Und wenn wir die Erkrankung irgendwann verlangsamen oder gar stoppen wollen, dann müssen wir vor allen Dingen in diesen Stoffwechselwegen eingreifen.
Neue Studien weisen darauf hin, dass sogenannte monoklonale Antikörper in Zukunft dabei helfen könnten, indem sie fehlgeleitete Eiweiße binden und so an der Ausbreitung hindern. Konkrete Hoffnungen verbänden sich da mit dem Arzneistoff Prasinezumab für Betroffene mit einem schnell fortschreitenden Parkinson. Bei ihnen besserten sich vor allem motorische Symptome wie Muskelkontrolle und Zittern, wenn die Antikörpertherapie früh begonnen wurde. Nochmal Professor Katrin Brockmann.
Die Daten, jetzt das Alpha-Synuklein im Gehirn mechanistisch abzufangen, scheinen zumindest hoffnungsvoll zu sein und dass Prasinezumab tatsächlich einen Effekt auf den Erkrankungsverlauf im Sinne einer Verlangsamung haben könnte.
Zentrales Problem für die Behandlung von Parkinson ist allerdings, überhaupt früh gegensteuern zu können, denn oft werden Diagnosen spät gestellt. Grund dafür ist, dass Parkinson sogar jahrelang im Gehirn Schaden anrichten kann, bevor das durch motorische Symptome wie das Zittern auffällt, sagt Britt Mollenhauer, Professorin für translationale Biomarkerforschung für neurodegenerative Erkrankungen an der Uni Göttingen.
Wir wissen aber, wir haben eine Phase der sogenannten nichtmotorischen Parkinson-Krankheit. Da haben wir nichtmotorische Symptome, wie zum Beispiel die REM-Schlafverhaltensstörung mit dem Ausleben von Träumen oder eben auch die Hyposmie, also die Reduktion der Riechfunktion. Manche Studien sagen, lagen auch schon 40 Jahre vor motorischer Parkinson-Krankheit, entwickeln sich diese Symptome. Und da können wir letztlich auch mit unseren Biomarkerstudien letztlich ganz gut anbauen, weil wir nämlich Risikopersonen dadurch identifizieren können.
Solche Risikopersonen könnten ganz besonders von früher Parkinson-Therapie profitieren. Die Entwicklung verlässlicher Biomarker, die man im Blut oder Nervenwasser messen kann, ist also essentiell in der aktuellen Früherkennungsforschung. Und genau als solcher Biomarker entpuppt sich das fehlgefaltete Eiweiß Alpha-Synuklein. Ein wichtiger Durchbruch 2023. Ein Test auf die Proteine im Nervenwasser erreichte in Studien eine 97-prozentige Trefferquote. Parkinson kann damit rund 10 Jahre vor motorischen Symptomen erkannt werden. In Zukunft könnte es auch Hauttests, Bluttests oder Stuhltests geben, mit denen Früherkennung von Parkinson dann praxistauglicher wird.
Das war rbb-Gesundreporterin Lucia Henne-Rizzi über Fortschritte in der Therapie und Diagnostik von Parkinson heute am Welt-Parkinson-Tag.
rbb 24 Inforadio Kultur.
Das Beskower Filmfestival möchte eine neue Plattform für Filmkunst und Austausch in Brandenburg sein. Es findet zum allerersten Mal statt, heute und morgen. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich das Programm angeschaut und mit einem der Initiatoren gesprochen, dem Filmemacher Christian Klant.
Ich bin Beskower, ich bin da aufgewachsen. Ich hatte eine tolle Kindheit. Nach der Wende gab es einen Videoclub. Seitdem habe ich eine Kamera in der Hand und seitdem erzähle ich visuell Geschichten.
Die Begeisterung dafür hat sein Lehrer ihm schon in der Grundschule vermittelt, erzählt Regisseur und Drehbuchautor Christian Klant. Der mittlerweile 47-Jährige hat das erste Filmfestival Besko mit initiiert und sagt, es ist
ein kleiner Versuch, Besko das zurückzugeben, was Besko mir oder uns gegeben hat.
Denn auch sein Kameramann René Gorski kommt aus der 8000-Einwohner-Stadt. Mit ihm hat Christian Klant den Fernsehfilm Sterben für Beginner gedreht, der am Samstagabend Brandenburg-Premiere beim Filmfestival Besko feiert. Im Publikum werden viele Bekannte, Freunde und Familie sitzen. Für Christian Klant heißt das,
dass ich jetzt auch schon wieder ein bisschen aufgeregter bin. Ich bin wirklich gespannt, wie der da ankommt, der Film.
Sterben für Beginner mit Edin Hasanovic und Peter Kurt erzählt die fiktive Geschichte von Erik, der aus Not zum Bestatter wird. Denn sein bester Freund Alex hat einen unheilbaren Hirntumor.
Du musst mir was versprechen, ja?
Alles.
Ich will, dass du mich unter die Erde bringst. Du, persönlich.
Also heuert Erik als Praktikant bei einem Bestatter an und will so einiges anders machen, als Konventionen und Gesetze es vorgeben.
Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich sein soll. Allein das Wort Friedhofszwang, das müsste doch jeder für sich individuell entscheiden dürfen.
Der Tod ist eine ernste Angelegenheit. Das braucht Ordnung.
Sterben für Beginner von Regisseur Christian Klant ist einer von 6 Dokumentar- und Spielfilmen, die heute und morgen im Shukurama-Kino gezeigt werden. Beskos Bürgermeister Robert Czaplinski hat sich stark für das kleine Filmfestival eingesetzt, damit es vor Ort organisiert wird, inklusive Finanzierung und Marketing. Einzig die filmische Expertise kommt von auswärts, vom Achtung Berlin Festival. Dessen Co-Leiter Sebastian Prose war bei der Filmauswahl für die 2 Festivaltage beteiligt. Dabei war ihm der Bezug zu Brandenburg wichtig, sei es durch Regie, Dreh oder Produktion. Denn
wir haben immer auch sehr viele Filme aus Brandenburg, die da gedreht wurden. Das war ein sehr beliebter Drehort, das Filmland Brandenburg. Viele kennen das, dass da mal ist ein Filmteam da, da ist da voll der Trubel und alle gucken, was ist da los.
Genau das ist auch die Handlung des Films Another German Tank Story mit Alexander Schuster und Gisa Flake, der heute Abend läuft. Das Brandenburger Dorf Wiesenwalde wird auf den Kopf gestellt, als eine amerikanische Crew dort eine Serie über den Zweiten Weltkrieg dreht. Rose ist es wichtig, dass die Veranstaltung wirklich ein Beskower Festival ist.
Es ist schon so, dass wir natürlich tolle Filme nach Besko bringen wollen. Aber natürlich wollen wir Besko nichts aufdrängen, sondern wir wollen einfach, dass sich die Leute, die in Besko und drumherum wohnen, dass die sich sozusagen mit dem Filmfestival identifizieren können.
Zu den Filmen wird es viele vertiefende Gespräche mit Menschen vor und hinter der Kamera geben. Wie es nach der Premiere im nächsten Jahr weitergeht, hängt daran, wie das Festival in Besko angenommen wird. Regisseur und Drehbuchautor Christian Klant ist motiviert.
Nach dem ersten Mal gibt es das zweite Mal und wir sind gekommen, um zu bleiben.
Die Nachfrage nach Tickets sei derzeit jedenfalls enorm.
Das macht Mut, es macht Freude auf das nächste Jahr und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Christian Klant, einer der Initiatoren des ersten Beskower Filmfestivals, das heute und morgen stattfindet. Was die künftige Bundesregierung in Sachen Verteidigung unternehmen will, das haben wir in den vergangenen Tagen schon besprochen. Und meine Nachfolgerin hier im Studio, Sabine Dahl. Hallo, Sabine.
Hallo, liebe Irina.
Nimmt sich jetzt die Wehrpflicht, nimmt sich der Wehrpflicht an?
Genau, denn Boris Pistorius von der SPD, immer noch Bundesverteidigungsminister, der sagt, der freiwillige Wehrdienst kommt und sie haben da schon was vorbereitet. Wahrscheinlich kommt das schon im kommenden Jahr. Was sagt ein junger Mann dazu, der im kommenden Jahr 18 wird? Das frage ich den Berliner Landesschülersprecher in einer halben Stunde.
Das dann bei Sabine Dahl. Ganz kurz der Blick aufs Wetter. Vereinzelt schwache Schauer. Ansonsten erstmal kein Regen. Morgen dann wieder im Tagesverlauf sonnig bei 17 bis 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle Höhe Leest. Jeweils 20 bis 30 Minuten brauchen Sie hier länger. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht auf der A111 statt einwärts. Im Dreieck Charlottenburg blockiert auf der Überleitung zur A100 in Richtung Neukölln ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Auf vielen Straßen ist es aktuell sehr voll. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der Stadtautobahn zwischen Beusselstraße und Schmargendorf in beiden Richtungen. Auf der B2 statt auswärts vor Malchow, auf dem Spandauer Damm in beiden Richtungen vor dem Stadtring und auf der Sophie-Charlotte-Straße. Außerdem in Spandau am Juliusturm in beiden Richtungen, in Fenful auf der Landsberger Allee Stadt auswärts und in Heinersdorf auf der Prenzlauer Promenade sowie der Granitzstraße Richtung A114.
Und jetzt wird's 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen guten Tag wünsche ich Sabine Dahl hier. Der Anstieg ist so gigantisch, ich kann die Zahl kaum glauben, ist aber wahr. Brandenburgs Innenministerin hat sich heute zu politisch motivierten Straftaten im Lande geäußert. Und Kerstin Reinsch hat das Ganze jetzt in den Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist die Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24 Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Geplant ist, in den kommenden Tagen und Nächten durchzuarbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, dauern die Arbeiten bis zum 25. April. 3 Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau darüber ab, wie die Mitgliedsländer auf den Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Bundesfinanzminister Kocis sagte zum Auftakt, er erkenne klare Signale aus Washington, dass die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Aus Warschau Jakob Mayer.
Auch der Gastgeber, Polens Ressortchef Andrzej Domański, nannte die von der US-Regierung verhängte sogenannte Pause im Zollkonflikt einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Diese 90 Tage müsse die EU jetzt klug nutzen. Mehrere Minister unterstützten den Kurs der EU-Kommission, die Washington weiter Verhandlungen anbietet, aber gleichzeitig Gegenmaßnahmen nach wie vor nicht ausschließt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis verwies darauf, dass die USA weiterhin pauschale Zölle von 10% verlangen und noch höhere Aufschläge auf EU-Einfuhren von Stahl, Aluminium und Autos.
Der Bundesrat dringt darauf,